Frage ist, hast du es gern? Ganz für dich persönlich, hast du es gern, in einer Menschenmenge zu sein? So Menschenmassen, die können ja recht eine Kraft haben. Manchmal positiv, manchmal aber auch eher negativ. Am 1. Mai haben wir als Familie einen kleinen Ausflug gemacht und wir sind an Rheinfall gegangen. Etwa die Hälfte vom Kanton Zürich hat, glaube ich, die Idee auch gehabt. Weil es hat so viele Leute gehabt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Zum Teil hat es ja dort eher engere Stellen und man hat sich wirklich müssen so an den Leuten vorbeidrücken, dass man irgendwo durchgekommen ist. Und ja, ich weiss nicht, wie man sich so an Leute vorbeidrückt, wie man so den Vollduft vom Parfüm in der Nase hat. Oder wahlweise halt auch der Schweiß. Das ist für mich so der Moment, wo ich sage, oh, ja, so eine Menschenmenge, nein, lieber, ist nicht so lässig, ist nicht so angenehm. Und ich war froh, als wir wieder daheim waren. Aber ich glaube, das Bild entweder vom Rheinfall oder von einem Stadion, vielleicht in der Pause, wo man sich durch eine Gruppe durchdrückt, weil man noch irgendwo aufs WC muss gehen, das ist gut, wenn wir es im Hinterkopf behalten. Weil es geht heute darum, das Sandro hat es schon angetönt, es geht darum um die vierte Episode von The Chosen und wir nehmen die Menschenmenge raus aus The Chosen beziehungsweise aus einem Abschnitt aus dem Markus-Evangelium. Es gibt in der vierten Episode, die es geschaut haben, haben es gemerkt, es werden verschiedene Geschichten angeschnitten und die werden dann in der fünften Episode weitergeführt. Jetzt, ich nehme eine Geschichte raus aus der vierten Episode, die in der fünften Episode weitergeführt wird und tue das verbinden. Also es ist ein bisschen ein Spoiler, weil die eine Geschichte wird angeschnitten und wird aber noch nicht zu Ende geführt und wir führen sie heute in der Predigt zu Ende führen, dass wir den roten Faden behalten. Jetzt also, es geht um die Menschenmenge. Die Leute, im Hinterkopf behalten wir das, wirklich gedrängt. Viele Leute sind da im Haufen. Und die kommen von überall her, um Jesus zu sehen. Sie haben irgendwo gehört von ihm, dass er Wunder macht. Sie haben gehört, dass er grossartig predigt, dass seine Predigten einen Einschlag haben. Und sie haben das aus nächster Nähe Welle gesehen. Also das ist eine Menschenmenge, hunderte von Leuten, wesentlich mehr als wir da sind. Und dann geht es um eine einzelne Frau. Und die Frau, die ist schon seit 12 Jahren krank. Und die hat einen Wunsch, sie will geheilt werden. Und so drängt sie sich durch die Menge durch. Und da fängt das Ganze an. Und ich lese jetzt aus dem Markus-Evangelium, ab dem Vers 24, dort heißt es, eine große Menschenmenge schloss sich ihm an, da ist Jesus gemeint, und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. So, jetzt, was ist da genau passiert? Es gibt ein paar wichtige Details aus der Geschichte, und ich denke, es ist gut, wenn wir die wissen. Die werden teilweise im Film angeschnitten, teilweise auch nicht. Was ist das zuerst mal, was ist das für eine Frau? Die Ausleger sind sich einig, das ist eine jüdische Frau. Vermutlich wäre sie sonst gar nicht an den Ort gekommen und hätte die Möglichkeit gehabt, Jesus zu begegnen. Also es ist eine jüdische Frau, aber es ist nicht eine normale jüdische Frau, sondern es ist eine Frau, die ein schweres Schicksal erlitten hat. Der ist wirklich nicht gut gegangen. Und ich finde, das schafft den Film mega schön raus. Wenn wir die vierte Episode anschauen, sehen wir, wie das ungefähr hätte aussehen können bei dieser Frau. Meine Frauen in dieser Zeit haben ganz einen anderen Stand als sie das heute hatten, ganz grundsätzlich. Frauen waren zweitrangig. Frauen mussten sich grundsätzlich immer hinter einem Mann anschliessen. Jetzt war das aber nicht einfach eine normale Frau, die die normalen Frauen schon gelitten haben, sondern es war eine Frau, die krank war. Und die Frau steht, die hat an einer Blutungskrankheit gelitten. Wie genau das die ausgesehen hat, das wird nicht beschrieben. Was wir wissen, ist einzig, dass es die Krankheit schon 12 Jahre gegangen ist. Und jemand, der an Blutungen gelitten hat, an so einer Krankheit, die ist im Judentum als unrein angesehen worden. Und das ist jetzt noch wichtig, weil wenn man unrein war, ist man von der Gesellschaft abgeschnitten. Eine Person, die unrein war, die musste ankünden, dass sie kommt, bevor sie mit anderen Menschen Kontakt hatte. Die musste rufen, unrein, dass andere Menschen können ihre ausweichen konnten. Jetzt musst du dir das mal vorstellen. Wenn du so eine Person bist, die krank ist und wo immer muss ein Schmerz, wo du selber empfindest, dass du unrein bist, immer das noch laut muss kommunizieren. Also ich meine, es ist das eine, wenn man an einem Polter oben irgendwo in Zürich mit ein paar Blechdosen rumläuft und die Leute alle auf einem aufmerksam werden, aber wenn man nachher so muss durch die Stadt, so muss durchs Dorf gehen und rufen, unrein. Das macht etwas mit einem. 12 Jahre hat die Frau jetzt schon an dieser Krankheit gelitten. 12 Jahre. Und die Blutungen, die haben sie von der Welt isoliert. Die Frau hat nicht einfach können, so wie wir in eine Synagoge beten oder in eine Kirche beten. Sie hat nicht können heiraten. Sie hat kein Kind können haben. Sie hat keinen normalen Kontakt mit normalen Leuten können knüpfen. Sie war krank gewesen. Und die Möglichkeit, irgendwo ein normales Leben zu führen, die hat sie nicht gehabt. Es ist nicht nur das. Sie hat nicht nur körperlich gelitten. Es ist nicht nur ein soziales Problem, das sie hatte, sondern sie hat auch ein finanzielles Problem gehabt. Hier im Vers 26 heißt: Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Also 12 Jahre hat die Frau alles versucht, um gesund zu werden. Sie hat ihr Sparkonto plündert und hat gehofft, dass sie irgendwo Behandlung findet, wo ihr helfen oder wo ihr hilft. Aber es hat nichts geholfen. Egal wie viele Ärzte sie aufgesucht hat, egal wie viel Geld sie ausgegeben hat, es hat nichts gebracht. Und jetzt ist der Moment da, wo ihr Kontostand bei null ist. Sie hat kein Geld mehr. Stell dir vor, alles Geld ausgeben, die letzten Sicherheiten ausgeben und wo du gehofft hast, dass irgendwo etwas nützt, ist nichts da gewesen. Vielleicht kannst du das innerlich irgendwo nachvollziehen oder mitfühlen. Weil vielleicht du an einem ähnlichen Punkt bist. Das Leben ist nicht so, wie du dir eigentlich vorstellst. So wie dein Leben momentan ist, ist ganz anders, als wie du dir eigentlich vorgestellt hast. Es ist ein grosser Unterschied zwischen ihnen. Vielleicht kennst du das. Vielleicht bist du jetzt in so einer Situation. Und dann kannst möglicherweise ein bisschen einfühlen, wie es dieser Frau gegangen ist. Das ist eine Unzufriedenheit. Man fühlt sich unglücklich. Und bei dieser Frau ist es sicher noch tiefer gegangen. Die war wirklich verzweifelt. Die hat nicht gewusst, was soll ich machen. Und dann passiert etwas extrem Einschneidendes. Jemand erzählt ihr von Jesus. Das heisst, im Vers 27, diese Frau hatte von Jesus gehört. Also irgendjemand hat ihr etwas von Jesus erzählt. Und das ist nur so eine kleine Klammer, eine coole Erinnerung daran, was manchmal für einen Unterschied machen kann, wenn man von Jesus erzählt. Manchmal macht es etwas Grosses. Dort war irgendeine Person, die hat ihr von Jesus erzählt. Und das war ein einschneidender Moment in ihrem Leben. Also sie hat von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Jetzt die Frage ist, warum hat sie das gedacht? Viele von euch kennen vermutlich die Geschichte und haben schon ein paar Mal darüber weggelesen. Und vielleicht gewöhnt man sich so ein bisschen an die Geschichte, aber man überlegt sich gar nicht, warum ist die überhaupt auf die Idee gekommen, dass wenn sie das Gewand von Jesus anlenkt, dass sie gesund werden könnte. Warum ist das so? Vor allem müssen wir eine kleine Kehr machen und müssen ein bisschen ins jüdische Leben einsteigen und versuchen zu verstehen, was ist da genau der Rahmen. Männer, in dieser Zeit haben sie zwei Kleider angehabt. Das war ein Untergewand. Man könnte sagen, das war wie die Unterwäsche. Und dann haben sie ein Übergewand angehabt. So wie ein Mantel. Talit heisst auf Hebräisch. Das ist, ihr seht es da vorne, das ist ein rechteckiges Stück Stoff, wo man über die Schulter hat legen konnte. Jetzt die kranke Frau hat also das Kleid, den Talit von Jesus berührt. Der Lukas, der beschreibt in seinem Evangelium noch etwas genauer, wo dass die Frau Jesus am Kleid berührt hat. Es war der Saum oder die Quaste vom Kleid. Jetzt braucht es ein bisschen, Ausdauer. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen herausgefordert. Aber es ist Quaste. Also der Lukas beschreibt, wo die Frau Jesus angelenkt hat. Es war nicht irgendwo mit im Kleid, sondern an der Quaste. Jetzt, was ist das genau? Der Talit, nochmal, das ist ein Rechteck und das Rechteck, rein mathematisch, hat vier Ecken. Ja? Sind wir dabei? Einverstanden? Zipfel sind das auch. Im Hebräischen hat man auch gesagt, hätte man dem Flügel gesagt. Jetzt, an jeder von diesen vier Ecken oder von diesen vier Flügeln hat es solche Quasten gegeben. Das hat Gott ihnen selber aufgetragen. Im 4. Mose steht, sagt den Israeliten, dass sie, das sagt Gott zu Mose, alle ihre Nachkommen an die Zipfel oder eben Flügel ihrer Gewänder Quasten nähen sollen, damit die mit einem Stück Schnur aus violettem Purpur befestigt sind. Die Quasten sollen euch daran erinnern, meinen Geboten zu gehorchen. Immer wenn ihr sie seht, sollt ihr an meine Weisungen denken. Also, da ist es eigentlich darum gegangen, Gott hat ihnen gesagt, macht ein sichtbares Zeichen, dass ihr euch an mich im Alltag erinnert, an meine Gebote erinnert. Um das ist es gegangen. Jetzt viele Juden tragen noch heute die Quasten an ihren Oberkleidern. Das sind Fäden, wo mehrfach zusammengebunden sind. Total sind es 613 solche Schnüre, die zusammengebunden sind. Das ist eine Quaste. 613 Fäden für 613 Gebote aus der Torah. So, jetzt nochmal. Wir haben das Obergewand. Und jetzt, wo sind genau die Quasten montiert gewesen? An den Ecken. Ja? Sind wir noch dabei? Ah, die müssen dabei sein. Sind an den Quasten, die Quasten sind an den Ecken, an den Flügeln sind sie angemacht. Und ihr fragt euch vielleicht jetzt, woher führt das? Und das ist eine sehr gute Frage. Bleibt noch einen kurzen Moment dabei, weil jetzt kommt es gerade. Im Buch Malachi gibt es eine Prophezeiung über den kommenden Messias. Und dort heisst es, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist in ihren Flügeln. So, jetzt Achtung, jetzt nochmal, es braucht wirklich etwas. Die Sonne, das ist eine Prophezeiung über Messias. Die Sonne, wer ist die Sonne? Die Sonne ist der Messias. Das ist ein Bild für den Messias. Der Messias ist der, der aufgeht und der Gerechtigkeit wird schaffen und heilig ist in den Flügeln der Sonne, wird es hier wortwörtlich benannt, oder? Also heilig ist in den Flügeln vom Messias. Der Marty Baker ist ein Doktor der Theologie und von ihm habe ich verschiedene Gedanken zu dieser Predigt. Er sagt, dass Juden, wenn sie den Vers hier aus dem Malachi gelesen haben, dass sie automatisch daran gedacht haben, dass der Messias wortwörtlich mit Heilung in seine Flügel, in seine Quasten kommt. Verstehen Sie jetzt langsam, was herführt? Also die noch dabei waren, die wissen, glaube ich, was herzielt. Die Frau hat scheinbar die Stelle aus dem Malachi gekannt. die hat gewusst, wenn das der Messias ist, der bringt den Heilig in seine Quasten rein. Der ist dort heilig zu finden. Und in dieser Überzeugung, dass der Jesus der Messias ist, geht sie jetzt dorthin und berührt die Quasten. Sie drückt also eigentlich ihre Grundüberzeugung aus, ihren Glauben aus, dass der Jesus der Messias ist. Die Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Das war ihre tiefe Glaube. Sie hat geglaubt, der Jesus, der ist der versprochene Retter, der ist der Messias. Der ist der, der mein Leben in eine ganz andere Richtung wenden kann. Es gibt noch zwei weitere Worte in dieser Passage vom Vers 27 und 28, die wichtig sind. Das erste Wort ist das Wort Menge. Die Frau, die drängt sich Rheinfall-mässig oder Swiss Life Arena-mässig durch die ganze Menschenmenge durch. Sie hat sich von niemandem abhalten lassen, zu Jesus durchzustoßen. Ich sage das darum ganz bewusst, weil es mir manchmal zulässt, dass andere Menschen uns von Jesus abhalten. Vielleicht ein Freund oder eine Freundin. Man hat Angst, wie sie reagiert, was sie könnte denken über uns, wenn wir die Nähe zu Jesus suchen. Oder Familienangehörige, die sich ganz direkt gegen Jesus wenden, gegen Glauben wenden. Und wir überlegen uns, wie denken sie über uns, wenn ich die Nähe zu Jesus suche. Oder Kollegen in der Schule, in der Ausbildung, eine Menge von Kollegen, eine Gruppe von Kollegen, wo wir Angst haben, dass sie uns vielleicht auslachen. Manchmal kann es sein, dass Menschenmengen, Menschengruppen oder auch einzelne Menschen uns abhalten und sich in den Weg stellen, dass wir zu Jesus durchkommen können. Und ich glaube, es ist da ganz wichtig, festzuhalten, es ist wichtig, dass wir auf andere Leute hören. Unbedingt. Dass wir unser Ohr, Gesundheit, anderen Menschen uns das leihen. Aber gleich, wenn ihre Meinung uns davon abhaltet, dass wir zu Jesus kommen können, ich glaube, da müssen wir aufpassen. Und vielleicht weißt du ganz genau, von was ich rede. Weil da gewisse Gruppen, gewisse Menschen im Kopf sind. Und du merkst, es ist wirklich so, die halten dich von Jesus ab. Da ist die Geschichte vielleicht ganz eine gute Motivation und ein guter Türöffner. Um zu sagen, ich will es wie die Frau machen. Auch wenn die Menschenmenge da ist, die soll mich nicht abhalten, zu Jesus zu kommen. Wir glauben zu vertiefen, mit Jesus unterwegs zu sein. Also Menschenmenge ist schon sehr interessant. Da gibt es ein zweites Wort, das Wort berühren. Und du denkst vielleicht, das ist nicht eine grosse Sache, oder? Dass die Frau jetzt da durchgegangen ist durch die Menschenmenge und Jesus am Zipfel gepackt hat, das ist jetzt nicht so eine Riesengeschichte. Mal, das, was die Frau da getan hat, das war richtig eine mutige Tat gewesen. Weil sie hat sich nicht in dieser Menschenmenge aufhalten dürfen. Wenn seit der Polizei sie als unreine Frau entdeckt hat und das herausgefunden hat, sie musste mit dem Schlimmsten rechnen. Also sie hat sich dort gegenüber den Gepflogenheiten und den Rahmenbedingungen aus dieser Zeit völlig entgegengesetzt verhalten. Aber ihr Glaube, dass der Jesus der versprochene Retter ist, dass er in seinen Flügeln, in seinen Quasten heilig hat, der war so stark, dass sie gesagt hat, jetzt ist es Zeit für eine mutige Tat. Und sie kämpft sich zu den Personen durch, erwischt die Quasten am Kleid von Jesus und dann heisst es im Vers 29, im selben Augenblick, merkt ihr auch, nein, stimmt nicht, und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Also ihr glaubt, dass Jesus der Retter ist, dass Heilig in seinen Flügeln ist. Und sie hat ihren Glauben mit einer mutigen Tat ganz praktisch ausgedrückt und das Wunder erlebt. Manchmal fordert uns Jesus auf, unseren Glauben ganz praktisch auszudrücken. Es ist das eine, wie wir hier über Bibelstellen wie der Malachi darüber nachstudieren und wissen, wow, Flügel, Sonne, Gerechtigkeit, Messias. Und dass es intellektuelles Verständnis ist oder unser Glaube praktisch zu leben. Unser Glaube in unserem Alltag dem nachzugehen. Vor etlichen Jahren haben Barbara und ich in einer kleinen Wohnung gewohnt. Der Vermieter, der war Parterre unterwegs gewesen, also hat seine Wohnung Parterre gehabt, und wir sind im ersten Stock gewesen. Und wir sind in die Wohnung eingezogen und wir haben schon nach ein paar Monaten gemerkt, das kommt nicht gut. Weil wir haben viel Besuch gehabt, wir haben auch eine Jugendkleingruppe gestartet und wie soll ich sagen, das ältere Ehepaar hat eher die Ruhe gesucht und wir haben eher die Aktivität gesucht. Und der Geräuschpegel war halt ja, ein bisschen verschieden gewesen. Und sie haben uns gesagt, das geht gar nicht, dass wir öffentliche Versammlungen in unserer Wohnung durchführen. Es waren keine öffentlichen Versammlungen gewesen, aber sie haben das natürlich das Gefühl gehabt. Und wir haben aber gleich den Glauben gehabt, weiterzugehen. Gäste zu uns einzuladen, Kleingruppen regelmässig durchzuführen. Und wir haben auch dort den Eindruck gehabt, dass Gott wette, dass wir glauben, dass wir ihm vertrauen. Das Problem war nur das, es sind irgendwie noch 2 oder 3 Tage ist es gegangen, bis die Kündigungsfrist war von der Wohnung. Und nachher wäre es wieder ein halbes Jahr gegangen, bis wir wieder hätten können künden. Und wir haben gesagt, was machen wir jetzt? Jetzt einfach aufs Blaue raus künden? Und gleich ist die Überzeugung, Gott will, dass wir auf dem Weg weitergehen. Dass wir die Kleingruppe regelmässig machen, dass wir Gäste einladen, mit Freunden das Leben teilen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir künden. Gott wird schon irgendwo einen Plan haben. Gott wird schon irgendwo schauen, dass wir unser Bett neu herstellen können. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe gerne gewisse Sicherheiten. Und dort einfach aufs Blaue raus zu sagen, Gott, ich vertraue dir, Jesus, ich vertraue dir. Das hat mir echt etwas gekostet. Was nachher rausgekommen ist, ist mega cool, aber es ist ein anderes Thema. Aber in dem Moment, und ich glaube, das ist die Art von Jesus, wo er uns zwischen ihr herausfordert. Ein bisschen wie beim Petrus aufs Wasser rauszustehen, zu ihm aufs Wasser rauszukommen. Auch wenn wir nicht wissen, ob es hat. Im Glauben eine mutige Tat machen. Nicht einfach mutig sein, blauäugig, ich meine nicht das. Aber eine gewisse Sicherheit zurückzulassen. Und ich glaube, gerade wenn wir, sage ich mal, 35, 40 plus sind, wenn sich unser Leben so irgendwo in eine schöne Bahn hineinlegt, wenn Kontinuität da ist und gewisse Sicherheiten da sind, ich glaube, gerade in dem Moment ist es etwas ganz Wichtiges, dass wir glaubensmässig mutig bleiben. Die Frage ist, gibt es in deinem Leben etwas, wo Jesus dich dazu herausfordert, zu glauben und mutig zu sein? Dein Vertrauen auf ihn sichtbar zu zeigen. Durch die Menschenmenge durchgehen, im Bild gesprochen. Einen neuen Weg einzuschlagen vielleicht. Eine Veränderung anzupacken. Der Gewöhnung abzugewöhnen. Oder eine Gewöhnung anzugewöhnen. Einen guten Kampf zu kämpfen, gibt es irgendetwas? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir an diesem Punkt den Mut fassen und durch die Menge durchgehen, auch wenn es Widerstand da ist. Weil die grössten Sachen macht Jesus dort, wie wir durch die Menschenmenge durchgegangen sind und sie das Kleid berührt haben. Gehen wir zurück zu der Geschichte. Die Frau hat übrigens keinen Namen. Sie kämpft sich jetzt durch die Widerstände zu Jesus und wird dort geheilt. Und jetzt könnte man denken, die Geschichte ist an diesem Punkt fertig, nicht? Aber Jesus ist noch nicht ganz fertig. So merkt man, dass man alt wird, wie man irgendwie... Es ist... Oh. Also, im selben Augenblick... Ich glaube, ich brauche wirklich eine Lesebrille. Wenigstens für die Predigt oder irgendwie... Das Monokel oder so. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Ein bisschen Situationskomik. Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Wir biegen langsam in Schluss. Was passiert da genau? Also die Frau, die erzählt jetzt alles. Sie breitet ihr ganzes Leben aus. Für das, was sie sich geschämt hat, das, was ihr peinlich war, all ihre Verletzungen, all ihre Ablehnung, all ihre Scham, alle Wunden. Sie, die verstoßene Frau ohne Namen, sie, die als Unreine durch die Menge zu Jesus kommt. Und in dem Moment hat sie noch nicht gewusst, wie reagiert Jesus. Sie als Unreine, die das Sittengebot verletzt hat, durch die Gruppe durchgegangen ist, zu ihm gekommen ist, sie hat nicht gewusst, wie reagiert Jesus. Was macht er jetzt? Und Jesus sagt, meine Tochter. Wie herrlich ist das denn? Er sagt, meine Tochter. Sie, die die ganze Zeit in den letzten Jahren Ablehnung von allen Leuten erlebt hat. Sie, die das Gefühl hatte, sie ist wirklich abgesondert vom guten Leben. Sie ist neben uns, sie ist auf dem Abstellgleis. Es ist vielleicht das erste Mal seit 12 Jahren oder seit 10 Jahren, wo sie Annahme bekommen hat. Jesus sagt zu ihr, du, genau du, bist meine Tochter. Du, die als Unreine durch die Menge durchgekommen bist, du bist meine Tochter. Du bist nicht unrein, sondern du bist meine Tochter. In meiner Familie bist du mitten drin. Weißt du, sie hat nichts mitgebracht. Sie hat überhaupt nichts mitgebracht. Und gleich geht sie jetzt hier am Schluss in Frieden weg als angenommene Tochter. Vielleicht bezweifelst du, dass du würdig bist, die Macht von Gott in deinem Leben zu erfahren. Vielleicht bezweifelst du, dass du das Zeug hast, dazu, zu seiner Familie dazuzugehören. Vielleicht bezweifelst du, dass er jemals parat ist, dich von dem zu heilen, was dich bedrückt. Ich bin in der Vorbereitung per Zufall auf einen Videoclip gestossen. Und da geht es auch darum, um jemanden, der sich am Anfang nicht als Tochter gefühlt hat. Und gleich hat sie den Mut gefasst, sich durch die Herde zum Hirt zu kämpfen. Und der Film ist ein bisschen anders, als ihr es vermutlich jetzt erwartet. Aber schaut selber schnell rein.
Komm her.
Wenn Landwirt Friedrich Stapel zum Füttern ruft, dann kommen nicht nur seine 5 Kühe angetrabt, sondern auch Frieda, die Frischlingsdame. Vor 3 Wochen hat sich das kleine Wildschwein der Herde angeschlossen.
Nun muss man fairerweise sagen, sonst ist ein Landwirt, sagen wir mal, ja nicht unbedingt so erfreut, wenn die Wildschweine kommen und wühlen diese Wiese um. Aber dies ist ja nun wirklich ein Sonderfall, ne? Also da kann man ja nun wirklich schon allein wegen seinem Herz, kann man ja gar nicht anders.
Kühe, die einen Frischling aufnehmen, das ist neu für den Landwirt in seinen 42 Jahren Berufserfahrung. Friedrich Stapel vermutet, dass Wildschweine über die Weser geschwommen sind und der Frischling den Anschluss verloren hat. Nun ist Frieda zu einer Attraktion in der Nachbarschaft geworden und soll es auch bleiben. Der zuständige Jäger weiß Bescheid, dass dieses Wildschwein nicht geschossen werden darf. Frischling Frieda soll zum Winter hin mit der Kuhherde in den Stall.
Da muss man mal sehen, ob man dann im Frühjahr, wenn es denn stabil genug ist oder so, ob man es dann in die Welt bringt. Ne? Ob man dann sagt, so, jetzt kannst du selber dein Futter für sorgen. Oder man ist eben so und sagt, man bringt es wieder mit auf die Wiese, mit den Kühen.
Ich finde es mega bewegend. Vor allem, weil Jesus ja als, oder Jesus, sein Vater, der Vater im Himmel, als guter Hirt beschreibt. Vielleicht manchmal fühlst du dich so ein bisschen wie eine Wildsau. Ein bisschen anders als alle anderen. Oder vielleicht eben auch allein abgeschnitten, so wie die, bei dieser Wildsau das war. Genau so, wie sich die Frau gefühlt hat da. Was ich so stark finde, ist, dass wir einen Gott haben, der so wie der Hirt ist. Ich spüre so viel von Gott in diesem Hirt drin. Ja, ich kann nicht anders, schon nur wegen meinem Herz. Oder wegen, er sagt es in neutraler Form, aber wegen seinem Herz. Gott ist ein Gott, der ein riesiges Herz hat. Für andere Personen. Für Personen, die allein sind. Personen, die das Gefühl haben, sie sind ein bisschen abgeschnitten vom guten Leben. Der Johannes, der sagt es so. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn das dein Wunsch ist, zu dem Jesus durchzukommen wie die Frau, in seine Nähe zu kommen, den Glauben fast ist, zu sagen, ja, ich probiere es mit dem Jesus, dann sagt er, dann bist du sein Kind, dann bist du herzlich eingeladen. Und vielleicht ist eine Entscheidung heute, und da kommen wir zum Schluss, ich meine, was nehmen wir jetzt mit aus dieser Geschichte? Was nehmen wir mit? Vielleicht ist es das, dass du sagst, ich will zu dem Jesus durchkommen. Vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, jawohl, ich will eine Entscheidung treffen. Ich habe dich noch nie in meinem Leben aufgenommen. Dann mach es mit einem einfachen Gebet, sag Jesus, ich will, dass du in meinem Leben drin bist. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es, dass in deinem Leben eine mutige Tat gefragt ist. Etwas konkret. Nicht, dass der Glauben einfach Wissen ist von Malachi und Quasten und Zeug und Sachen, sondern dass es in deinem Alltag ist. Dass du Jesus erlebst, wie er in deinem Alltag auf deinen Glauben reagiert. Vielleicht ist es das. Dann mach es. Dann geh dem nach. Bist mutig. Nimm dir ein Beispiel an dieser Frau. Und vielleicht ist es aber auch das weite Herz, das für dich heute der Punkt ist. Das weite Herz von Gott. Vielleicht, weil du dich zum Teil unrein fühlst. Vielleicht, weil du dich unpassend fühlst. Vielleicht ist das weite Herz, das die Botschaft ist, dass Jesus zu dir sagt, meine Tochter oder mein Sohn, der noch ein paar Männer da. Vielleicht ist es das. Ich möchte, dass wir einen kurzen Moment ruhig werden. Und gibt es etwas, wo du reagieren möchtest? Willst du ein bisschen in deinem Gedanken noch weiterverarbeiten? Dann mach das und ich schließe die Zeit mit einem, oder die Stille mit einem Gebet ab. Ja, Jesus, es ist ja eine mega Freude, die Geschichte so aus dieser Perspektive anzuschauen und darüber nachzustudieren, wie du mit so Menschen umgegangen bist. Mit Menschen wie mir, wie uns. Wo du deine Annahme und deine Liebe einfach so gezeigt hast, deine offenen Arme, das ist gewaltig und dass das heute auch noch zählt, das ist so gut und das tut so gut, sich durch anzuschliessen und sich reinzuhängen und die Annahme so zu erleben. Auch wenn wir vielleicht in unserem Perfektionismus oder ja, wenn wir ticken, manchmal unzufrieden sind mit uns. Dass du uns gleich annimmst und dass du uns an diesem Punkt auch weiterführst, das ist sehr cool. Und auch, dass du uns herausforderst, manchmal mutig zu sein. Dass das Leben nicht einfach nur aus Sicherheiten, aus aneinandergereihten Sicherheiten besteht und nachher noch drei Fangnetze drin sind, sondern dass wir auch mutig sein und dass du uns manchmal herausforderst. Und gib uns da auch Weisheit, um zu unterscheiden, was ist einfach leichtfertig, was ist dumm und was ist Glauben und wo forderst du uns raus? Gib uns dort auch gute Leute zur Seite, die uns Unterstützung geben können. Und ich wünsche für uns alle zusammen, dass wir auch Mut packen, wegen von dir nachzugehen. Und danke, Jesus, dass wir jetzt auch einfach in diesen Liedern dürfen, dir nachkommen, dir vielleicht können Danke sagen, dich können anbeten für das, was du gemacht hast für uns, was du heute noch machst für uns. Du bist gross. Amen.